In dem Podcast, der mehr Hörer hat als der VfL Wolfsburg-Zuschauer im DFB-Pokal, geht es jetzt unter anderem um die Frage, wie abhängig sind die Bayern eigentlich wirklich von Jamal Musiala? Und ist ihr angebliches Pech, das derzeit Siege gegen große Teams verhindert, vielleicht letztlich doch nur Unvermögen?
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Heute mit Malte Asmus und mit dem Bayern- und Transferexperten von Sky, mit Kerry Hau. Hallo Kerry.
Hallo.
Kerry, bevor wir uns auf die Bayern, dein Leib- und Magenthema, stürzen, noch ein kleiner Blick in Richtung Leipzig. Heute ist der Badewannen-Party-Tag. Hat Leipzig sich das Recht erarbeitet durch das 3:0 gegen Frankfurt im DFB-Pokal und im Viertelfinaleinzug, jetzt diesen Tag auch entsprechend begehen zu dürfen?
Ja, absolut. Das haben sie sich verdient. Das war ein Befreiungsschlag, wie man auch gesehen hat, nach dem Tor von Openda, als die Mannschaft dann zu Marco Rose rennt, hat das schon nochmal gezeigt, wie sehr auch die meisten Spieler eben hinter dem Trainer stehen, und für Marco Rose brutal wichtiger Sieg, für die Leipziger auch. Habe ich persönlich nicht mitgerechnet. Ich fand die Frankfurter zuletzt richtig stark, haben als Team funktioniert, aber all das, was die Frankfurter zuletzt ausgezeichnet hat, hat Leipzig eben gezeigt in diesem Spiel und deswegen auch verdient am Ende das Weiterkommen. Von der Eintracht sehr, sehr wenig. Und schade auch für die Fans, die sich ja Bock gehabt hätten auf Berlin.
Definitiv, die Leipziger haben Bock und vor allen Dingen haben, du hast es gesagt, die Reaktion gezeigt und mit dem Trainer nachher richtig gefeiert. Das war ein richtiges Statement nochmal von den Spielern, aber auch von den Fans in Richtung Marco Rose. Nimmt ihn das jetzt aus der Schusslinie? Sitzt er jetzt fest oder nur ein bisschen fester im Sattel?
Bisschen fester würde ich schon sagen. Das war wirklich ein Befreiungsschlag auch für ihn. Es kann jetzt ein Wendepunkt sein. Aber es muss eben die Konstanz reinkommen. Also wenn er jetzt in der Liga weiter so performt mit RB, dann glaube ich schon, dass die Verantwortlichen reagieren. Trotzdem ist es auch so, dass mir persönlich jetzt von der Alternative her, klar, Roger Schmidt wird gehandelt, Erik ten Hag ist auch ein Name, den die Leipziger spannend finden. Aber ich halte Marco Rose für einen ausgezeichneten Trainer, auch für einen echt tollen Menschen, weil er immer auch authentisch ist in den Interviews. Das ist für uns Reporter manchmal nicht so einfach, wenn er dann auch klar seine Meinung zurücksagt. Aber so Leute wollen wir auch im Fußball haben. Wir wollen keine Phrasen treffen. Haben und Marco Rose ist eine ehrliche, authentische Haut und tut aus meiner Sicht der Bundesliga als Trainer sehr gut.
Marcel Schäfer hat gesagt, also Antworten haben sie gefordert, eine Antwort haben sie gekriegt, aber es müssen jetzt eben noch mehr Antworten folgen. Aber ich glaube, Aufsteiger Holstein Kiel, der nächste Gegner, da wird es wahrscheinlich dann nicht so schwer fallen, auch eine entsprechende Antwort wie jetzt gegen Frankfurt dann nochmal zu zeigen.
Na gut, wenn sie mit so einer Einstellung dann reingehen, dann könnte es schwierig werden, ne? Wenn sie irgendwie das Ganze locker angehen, dann ist da auch mit allem zu rechnen. Also die Leipziger sind nicht stabil in der Liga, das haben wir gesehen, auch in der Champions League, teilweise wirklich ja abenteuerlich, wie sie da auch gespielt haben, verteidigt haben, deswegen gegen Frankfurt eine große Überraschung, das gilt es jetzt zu bestätigen.
Aber man hat zumindest wieder Grund zur Freude in Leipzig. Wie sieht's denn da an der Säbener Straße in München aus, nach diesem Pokal aus, dem erneut frühen Pokal aus, zum fünften Mal in Folge, jetzt schon vorzeitig gescheitert gegen Bayer Leverkusen mit 0:1?
Sehr ärgerlich, also großer Ärger, großer Frust über die Art und Weise, weil die Bayern auch mit 10 Mann phasenweise sogar besser waren als die Leverkusener. Ich habe mal auf die zweite Halbzeit nochmal geschaut, habe mir auch nochmal ein paar Szenen angeschaut. Es gab eine kontrollierte Ballbesitzphase in dieser zweiten Halbzeit von Bayer Leverkusen, wo wirklich alle in der Hälfte des FC Bayern waren, sich die Bälle zugespielt haben, wo es ein bisschen ruhiger war, wo die Bayern nun wirklich in ihrer Hälfte standen. Aus der Situation ist dann per Flanke Grimaldo dieses Tor entstanden. Kann man auch drüber diskutieren, muss Grimaldo an der Flanke gehindert werden. Klar, die Flanke schlagen wahrscheinlich schlägt wahrscheinlich einen Rechtsverteidiger oder einen Linksverteidiger, in dem Fall links außen von 10, aber er schlägt sie eben so. Dann wird nicht im positionsgetreu verteidigt, also sehr im Raum verteidigt, nicht gegen den Gegner verteidigt. Und dann trifft eben ein Teller, obwohl er nur 1,60 groß ist. Also es war diese eine perfekte Szene, die Leverkusen hatte. Ansonsten waren die Bayern aus meiner Sicht auch die spielbestimmende Mannschaft und hätten sich das Weiterkommen darauf verdient gehabt. Deswegen großer Frust, weil es jetzt schon wieder nicht gereicht hat. Schon wieder im Pokal so früh raus. Zum Beispiel dran denken, Leroy Sané, seitdem der bei den Bayern ist, hat er noch keinen einzigen Pokal jetzt geholt. Also seit diesem Trippelsieg 2020 mühen sich die Bayern da ab. Und es waren oft auch diese individuellen Fehler. Klar, es gab dieses Elfmeterschießen in Kiel, was sie verloren haben. Dieses bodenlose 0:5 in Gladbach. Aber es gab eben auch diese einzelnen Fehler gegen Freiburg. Musiala in der 90. plus 4, wo er dann Elfmeter für Freiburg pfeift. Jetzt Manuel Neuer, darf ihm nicht passieren. Gibt's auch nicht schön zu reden. Das war einfach nicht gut. Und am Ende, wenn du so lange in Unterzahl spielst, gegen so eine Mannschaft wird es dann auch bestraft.
Und die Lunte bei Max Eberl ist jetzt mittlerweile auch wieder relativ kurz, ne? Wenn man so seine Reaktion aus der Mixzone, du hast es ja wahrscheinlich hautnah mitgekriegt, wo er dann doch kritisch nachgefragt wurde und er gleich gekontert hat, ist mir scheißegal.
Ja, er schaltet ein bisschen Uli Hoeneß-Modus. Hochroter Kopf in die Mixzone. Wir Reporter finden das gut. Vielleicht muss er an der Wortwahl noch ein bisschen arbeiten, aber es ist jetzt sein Stil, den er hat. Und ich habe es eben auch schon gesagt zu Marco Rose, wir lieben authentische Leute, wir wollen Interviews haben, die Spaß machen. Und ja, wir müssen auch als Reporter natürlich mal kitzeln, natürlich mal fragen, weil diese Top-Spielbilanz der Bayern ist nicht besonders gut. Klar, gegen Paris gab es diesen Sieg. Aber dann, ja, gegen Leverkusen in der Liga nicht zu Hause gewonnen. Dann dieses, ja, auch bodenlose Auftreten zum Teil in Barcelona, gerade in der ersten Halbzeit. Also das, muss man schon sagen, war einfach bisher in diesen ganz großen Topspielen von den Bayern nicht immer ideal. Trotzdem sehe ich sie auf dem richtigen Weg. Kompany macht einen herausragenden Job, was man hört auch aus der Mannschaft raus. Spieler sind sehr zufrieden. Er ist jemand, der hart arbeitet. Das fällt auch Uli Hoeneß auf, das hat er ja auch mal im Interview gesagt, da wird wieder hart gearbeitet. Härter als unter Thomas Tuchel wird auch gesagt, also akribischer. Spiele werden akribischer vorbereitet, Gegner werden akribischer analysiert, also auch was Videoanalysen betrifft, fordert Kompany sehr viel an. Also gerade auch jetzt schon in der ersten Pokalrunde gegen Ulm hat er sich ganz viel Videomaterial besorgt über den Gegner, also ist jemand, der sehr detailversessen ist. Und er lässt auch hart arbeiten, hart trainieren. Also es ist schon so, dass im Training mehr Zug drin ist. Da will ich Thomas Tuchel jetzt aber auch nicht den allergrößten Vorwurf machen, weil er gerade in der Rückrunde der vergangenen Saison so viele Verletzte hatte, dass er gesagt hat, okay, ich muss auch die Trainingssteuerung ein bisschen anpassen, dass sich nicht mehr Leute verletzen. Kompany hat jetzt einen breiteren Kader zur Verfügung. Ich finde, sie machen es richtig gut. Ich fand auch die Stimmung im Stadion war richtig gut. Da entsteht was bei den Bayern und daran hat jetzt auch dieses Aus gegen Leverkusen, so sehr es auch wehtut, tut dem Ganzen jetzt auch keinen Abbruch.
Gucken wir noch mal ein bisschen genauer rein in dieses Thema.
Das Thema des Tages.
Du hast es schon gesagt, Probleme gegen die Großen, da wird's eben nicht so richtig. Aber was fehlt denn jetzt noch, damit sie gegen einen Großen mal wieder gewinnen? Die kleinen Teams, da brillieren sie, da schießen sie regelmäßig dann auch hohe Torzahlen. Das sind ja Kantersiege gegen Heidenheim, möglicherweise dann auch wieder am Wochenende. Aber was fehlt genau, um eben so eine Spiele wie gegen Leverkusen dann zu gewinnen? Obwohl das vielleicht ein bisschen rauszunehmen ist durch, wie du schon gesagt hast, durch die rote Karte. Aber eben Barca oder auch gegen Dortmund war ja auch nicht über 90 Minuten komplett überzeugend.
Ja, Barca muss man dazu sagen, war auch in einer hervorragenden Verfassung. Muss man auch mal dem Gegner Respekt zollen, finde ich. Also die haben da wirklich die Sterne vom Himmel gespielt. Rafinha, Lamine Yamal, das ist wirklich ein Level, gerade aktuell auch mit dem FC Liverpool, an das gilt es heranzukommen in Europa, wenn du das Ding auch gewinnen willst. Trotzdem, ich sehe die Bayern da nicht so schlecht, weil sie auf jeden Fall die Qualität auch haben. Klar, jetzt fehlt dir in so einem Spiel Harry Kane, der Stürmer, der dir eben Tore garantiert. Du hast keinen richtigen Backup. Und Manuel Neuer macht so einen Fehler, den er nicht machen darf. So, das darf auf dem Niveau einfach nicht passieren. Das können wir jetzt, da können wir jetzt drüber diskutieren. Ist das sein Spielstil? Es war schon gegen Paris knapp. Da gab es ein, zwei Situationen, da war er rechtzeitig am Ball. Aber, und das lässt sich nicht wegdiskutieren, Manuel Neuer hat gerade in dieser Saison oder seit dieser Saison ein Timing-Problem. Wir reden auch über das Spiel gegen Aston Villa. Warum kommt er da aus dem Tor raus? Warum steht er so weit vor seinem Tor? Und das sind Dinge, an denen muss gearbeitet werden. Individuelle Fehler abstellen, Schusseligkeiten weglassen. Aber rein, was das Fußballspiel angeht, was das Kreieren auch angeht, finde ich, die Bayern haben einen Schritt nach vorne gemacht. Auch das Anlaufverhalten ist besser geworden. Hohes Pressing gegen Barca war es etwas zu hoch. Am Ende hat Barca da auch sich sehr gut die erste Linie erstmal überspielt und dann eben nach vorne kombiniert mit der technischen Qualität von den besagten Spielern Rafinha, Lamine Yamal und so weiter. Es ist eine andere Qualität als dann Bundesliga Bochum. Du hast angesprochen, Heidenheim läuft auch wieder alles auf ein sehr deutliches Ergebnis raus. Worüber wir trotzdem reden müssen, aus meiner Sicht bei den Bayern seit Jahren, ist das Thema Konstanz und Verlässlichkeit von offensiven Spielern, die nicht Harry Kane oder Jamal Musiala heißen. Also wenn diese beiden nicht ihr Leistungslimit erreichen, dann wird schon dünn bei den Bayern. Also ich rede vor allem von den Flügelspielern. Kingsley Coman hat sehr gut zurückgearbeitet in den letzten Wochen, hat auch gegen Paris, gegen Hakimi ein richtig gutes Spiel gemacht. Aber wenn er dann wirklich in die Box reingeht, wenn es um Entscheidungsfindung geht, dann ist er einfach kein zweiter Ribéry. Auf der anderen Seite ist es auch dann kein zweiter Robben mit einem Sané, mit einem Olise, mit einem Gnabry. Serge Gnabry kommt rein gegen Leverkusen und joggt neben dem Ball her. Da denke ich mir auch so, du kommst jetzt rein, 20 Minuten vor dem Ende, müsstest eigentlich 20 Minuten durchsprinten von deinem Fitnesslevel her, weil du auch gegen Dortmund nicht gespielt hast. Und dann kommt dann zu wenig. Und da, wie gesagt, reden wir seit Jahren bei den Bayern, aber zum Teil auch in der Nationalmannschaft, weil sie auch Nationalspieler sind. Coman, jetzt nicht in Deutschland, aber Gnabry in Deutschland, Sané in Deutschland, reden wir über das Thema Verlässlichkeit, Konstanz, jede Woche auch zu delivern. Bock zu haben und an die eigene Grenze zu gehen. Und da waren Robben Ribéry einfach die Benchmark, die wir, glaube ich, in München in der Form so nicht mehr sehen werden. Musiala muss man jetzt dazu sagen, gegen Leverkusen auch nicht den besten Abend erwischt, aber der wurde auch von zwei, drei Leuten, wurde der ja verfolgt. Also Rob Andrich, Granit Xhaka, dann noch Palacios, die dem wirklich auf Schritt und Tritt gefolgt sind. Dann wird es eben schon schwierig. Dann ist die Frage, was machst du? Bringst du einen Thomas Müller rein, der jetzt auch schon über dem Zenit ist, müssen wir einfach sagen. Der kann nicht mehr der Thomas Müller sein, der vor ein paar Jahren war. Matthijs Tell, Enttäuschung aktuell, muss man auch sagen. Ist nicht der Spieler, den die Bayern haben wollten oder der auch zum Teil mal war. Kein Selbstvertrauen, zu wenig Einsätze. Am Ende macht eine Leihe für den Jungen am meisten Sinn. Aber bei den Bayern reden wir vor allem, was die Offensive angeht, über Konstanz, Verlässlichkeit. Olise kann ich noch dazu sagen, gut reingekommen, in der Bundesliga ein richtig gutes Level erreicht, aber auch gegen diese ganz großen Gegner noch nicht zu 100% performt. Und da gilt es, die Schritte zu machen, weil sonst wird's schwierig. Weil du kannst mit einem Musiala alleine da vorne, kannst du nicht diese ganz großen Spiele gewinnen und die ganz großen Titel angreifen. Harry Kane wird noch ein bisschen ausfallen. Wenn es gut läuft, ist er vielleicht dann auch nochmal in diesem Jahr mit dabei. Aber es ist jetzt auch eine gute Zeit, um mal auszuprobieren, wie läuft es ohne Kane. Und dann drüber nachzudenken, müssen wir im Winter nochmal nachlegen. Weil so oft dann über Choupo-Moting gesprochen wurde, er war dann schon auch, als er gebraucht wurde, war er dann schon auch da und war vorne jemand, der die Bälle festmachen konnte, der auch nochmal hat klatschen lassen, der auch nochmal mit dem Kopf ein Tor machen konnte. Und das wird schon eine Herausforderung auch in den nächsten Wochen, vor allem wenn ich an Donetsk denke, unangenehmer Gegner in der Champions League. Und dann möglicherweise gegen etwas stärkeres Leipzig.
Choupo-Moting, einer der Ersatzmänner, die sie im Sturm mal hatten. Claudio Pizarro war ja auch einer, den sie dann als Backup-Stürmer geholt haben, der auch verlässlich reinkam, ja auch getroffen hat, der natürlich dann auch schon ein etwas höheres Alter hatte. Aber was würdest du den Bayern raten, dann tatsächlich noch ein Backup im Winter dann wirklich zu holen? Weil eigentlich hatte Freund ja ausgeschlossen, noch was zu machen, aber die aktuelle Situation zeigt ja, dass es durchaus nötig ist. Und wenn du sagst, es müsste jemand kommen, eher ein Jüngerer? Oder doch auch wieder so ein Routinier.
Jemand, der sich auf jeden Fall damit arrangieren kann, dass er hinter Kane Nummer 2 ist. Weil wenn Kane wieder da ist, dann wird er auch spielen. Aber wir können ja das Thema mal so durchgehen. Ne? Letztes Jahr, letzte Saison im Mai dann Harry Kane ganz viele Spiele gemacht, nicht richtig entlastet gewesen. Choupo-Moting war auch nicht bei 100%. Dann muss er sich im Halbfinale gegen Real Madrid auswechseln lassen wegen Rückenproblemen. So. War nicht richtig auf seinem Level, weil er sehr viele Spiele gemacht hat. Und da sage ich halt schon, okay, da müsste man vielleicht drüber nachdenken, eine Leihe zu machen von einem routinierteren Spieler, weil ich glaube nicht, dass die Bayern jetzt einen Top-Spieler zu einem Top-Preis auch bekommen. Deswegen, warum nicht jemanden ausleihen, wenn man dann vielleicht Matthijs Tell auch verleiht? Oder man sagt, okay, Tell wird jetzt mal für drei, vier Spiele da vorne reingeworfen, damit er sich auch dran gewöhnen kann. Weil er wurde als Mittelstürmer Backup verpflichtet. Er hat jetzt meistens nur im linken Halbraum agiert. Macht Sinn, weil es auch ein schneller Spieler ist, der gerne mit rechts zum Abschluss prompt, also von der Seite quasi ins lange Eck schießt. Das hat auch oft gut funktioniert. Aber wenn die Bayern wirklich den Spieler haben wollen, den sie damals in Tell gesehen haben, dann müssen sie ihn auch auf der Position einsetzen, für die er verpflichtet wurde. So, entweder man gibt jetzt Tell dieses uneingeschränkte Vertrauen vorne drin, oder man macht noch was. Es gäbe noch in der Jugend jemanden, Jona Kusi-Asare haben die Bayern vor einem Jahr verpflichtet, ganz junger, ganz großgewachsener Stürmer, der aber auch Verletzungsprobleme hatte. Die Bayern haben aber über 3 Millionen Euro für ihn ausgegeben. Der spielt jetzt in der A-Jugend. Das wäre zumindest mal jemand, den man im Training mal da ausprobieren könnte. Ist aber noch lange nicht so weit, um auch wirklich auf dem Profiniveau zu spielen. Aber das wäre perspektivisch zumindest jemand, der die Backup-Rolle auch einnehmen könnte. Aber die Bayern müssen im Sturm aus meiner Sicht, ja, Tore noch dazu holen, weil nur auf Kane, nur auf Musiala zu bauen, der jetzt ja auch regelmäßiger trifft, aber auch kein Stürmer ist, sondern eher ein Zehner, eher als Verbindungsspieler zwischen dem zweiten und letzten Drittel, ist Musiala hervorragend, aber er ist kein Mittelstürmer und da ist er vorne auch ein bisschen verschenkt, wenn er da vorne in der Box wartet.
Jetzt habe ich einen Namen gelesen in den letzten Tagen. Liam Delap von Ipswich Town, 21 Jahre alt, 6 Tore, ein Assist bisher in der Premier League. Was sagst du zu dem oder ist an diesem Gerücht was dran?
Ich habe von dem Gerücht noch nichts gehört.
Okay, das habe
Also.
ich mich irgendwo gelesen. Wahrscheinlich auch eine eher dubiose Quelle. Es wurde auch gesagt, ja, wahrscheinlich eher nicht, aber das war zumindest ein Name, der auftauchte, der auch in
Ja,
der
aber
Nationalmannschaft
Ipswich Town, wenn wir
als
jetzt über Ipswich Town reden, dann das ist ja immer dann die Schwierigkeit auch im Wintertransferfenster, wirklich die Qualität dazu zu bekommen oder dazu zu holen, die wirklich dann Bayern München Niveau auch hat. Bayern München, du musst jede Woche performen. Wir sehen es jetzt ja an einem Olise, der hervorragend in England gespielt hat, aber das war Crystal Palace. Der konnte sich vielleicht auch mal ein, zwei Spiele rausnehmen. Dann hat er wieder diese ein, zwei Gala-Auftritte gehabt. Es gilt darum, bei Bayern jede Woche zu performen. Das ist ein Top-Club. Wir reden hier von der Stufe Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City. Und da gibt es keine Ausreden. Da musst du jede Woche performen. Und ich wage zu bezweifeln, dass dann ein Stürmer von Ipswich Town das Niveau anhebt oder dann auch auf Spielminuten kommen würde. Da reden wir auch über eine Verpflichtung von damals Daley Blind, den Bayern geholt haben im Winter. Deswegen sagen auch Max Eberl und Co., und das verstehe ich dann auch, im Winter eigentlich nichts machen, weil der Markt nicht gut ist, weil auch nichts Gutes oder qualitativ Hochwertiges da ist, um uns wirklich besser zu machen.
Sie machen aber trotzdem was an der Transferfront. Sie müssen ja einige Verträge verlängern. Jetzt hast du Musiala und die Abhängigkeit schon angesprochen. Das war auch was, was Toni Kroos in seinem Podcast einfach mal Lupen jetzt auch nochmal erwähnt hat und gesagt hat, die sind einfach extrem abhängig von ihm. Einfach nur von seiner individuellen Klasse, dass er eben den Dosenöffner gibt. Und wenn wir auf so die letzten Spiele einfach mal gucken, gegen Dortmund hat er per Kopf seine neue Qualität den Punkt gerettet. Gegen St. Pauli hat er den Siegtreffer gemacht, gegen Benfica auch, gegen Mainz hat er auch super performt. Also er ist derjenige, der bei Bayern tatsächlich mit seinen 21 Jahren da dann auch vorweggeht. Aber ist Bayern zu abhängig von ihm?
Das, was ich gesagt habe, neben Kane
Ja.
und ihm sehe ich da vorne keinen, der wirklich das Heft des Handels in die Hand nimmt, dem ich auch zutraue, ein Spiel mit einer Aktion zu entscheiden. Es gibt diese Ansätze, ich sehe sie auch vor allem bei Leroy Sané, da blicke ich auch zurück aufs Halbfinale gegen Real Madrid, Hinspiel. Er bekommt den Ball auf dem rechten Flügel, geht mit Zug, mit Wille, mit Energie rein, dribbelt ein, zwei Spieler aus und knallt den Ball ins Netz. Da denke ich mir, warum nicht häufiger? Du hast so viel Potenzial, Junge, zeig das doch oder versuche es jede Woche zu zeigen. Und da ist ein bisschen, ja, der Junge wahrscheinlich auch ein bisschen verkrampft, hat jetzt auch die Situation mit seinem Vertrag. Bayern sprechen nicht richtig mit ihm, beziehungsweise haben ihm kein richtiges Angebot bisher gemacht. Das spielt ja alles mit rein. Es ist viel Kopfsache im Fußball. Es geht auch viel darum, wie stabil ist gerade auch dein Privatleben, dein Umfeld. Da reden wir immer über so Themen auch. Das will jetzt gar nicht auf Sané beziehen, aber generell. Und da sehe ich bei Bayern einfach nicht diese Jungs wie Ribéry, Robben, die wirklich, vor allem in Robben, alles dem Fußball untergeordnet hat. Also ein Robben ist morgens um 7 an die Siebener Straße geradelt und hat dann da schon trainiert und ist dann mit der Mannschaft um 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr auf den Platz gegangen. So. Und hat es wirklich gelebt, hat auf seinen Körper zu 100% geachtet. Und bei den Bayern fehlen mir diese Spieler neben Musiala und neben Kane. Wirklich diese absoluten Unterschiedsspieler in der Offensive. Und jetzt muss ich mich entschuldigen, leider ein
Alles
bisschen
gut.
erkältet. Da müssen die Bayern aus meiner Sicht in den nächsten Jahren schauen, ob sie da nochmal ihr Modell überdenken, ihre Transferstrategie, auch sagen, okay, wir belohnen die Spieler, die jetzt auch wirklich Woche für Woche konstant performen. Aber um auf Musella zurückzukommen, es ist der wichtigste Spieler jetzt schon. Es wird der wichtigste Spieler in den nächsten Jahren sein. Und es ist auch kein Wunder, dass die Bayern das intern auch schon erkannt haben und sagen, wir wollen nächstes Jahr alles dafür tun im Sommer, um Florian Wirtz zu verpflichten. Wir wollen wirklich die Kohle locker machen. Wir trauen uns das zu, dieses Paket zu stemmen. Du musst ja auch rechnen. Es kommt ein Musiala-Vertragspaket dazu, was auch nicht ganz günstig wird. Wir reden hier von 100 Millionen bei 4 Jahren. Wir reden von 120, 125 Millionen bei 5 Jahren. Dann wird's klar, die Ablöse, die wird stattlich werden. Und Bayer Leverkusen wird wiederum alles probieren, um Florian Wirtz A, entweder zu halten und nochmal zu verlängern, das ist der Wunsch, sie führen diesbezüglich auch schon Gespräche, oder eben den Spieler im Ausland unterzubringen und nicht beim Konkurrenten. Und sollten die Bayern am Ende sagen, wir wollen ihn und Wirtz sagen, ich will nur zu den Bayern, dann muss Bayern auch mehr zahlen als mögliche andere Clubs aus dem Ausland wie Real Madrid, Manchester City etc.
Aber natürlich eine Investition, die sich lohnen würde, dieses Duo dann einfach zu haben, aus ganz, ganz vielen Gründen. Wie siehst du da die Tendenz, dass das klappt, die beiden dann auch, also wirklich beide dann in den nächsten Jahren beim FC Bayern zu haben?
Das wäre ein Riesending und für die Bayern sicherlich etwas, was auch der Konkurrenz wieder ordentlich in ganz Europa auch Schrecken einjagen würde, sage ich jetzt mal so. Also das wäre ein Statement und das wollen die Bayern auf jeden Fall setzen. Das ist ein Ausrufezeichen. Wie realistisch das ist, kann ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass Flo jetzt schon ein sehr, sehr gutes Verhältnis hat zu Jamal Musiala. Die sind richtig gut miteinander befreundet. Und sollte Musiala bei den Bayern verlängern, glaube ich schon auch, dass Flo jetzt darüber nachdenken, mit ihm dann auch im Verein zu spielen. Auf der anderen Seite musst du jetzt auch mal sehen, im Ausland werden sich Optionen anbieten. Real Madrid im Mittelfeld nicht mehr so gut aufgestellt. Kein Stratege, seitdem Toni Kroos weg ist. Klar, Flo Wirtz ist ein anderer Spielertyp, aber in Madrid wissen sie auch, was sie an deutschen Spielern in den vergangenen Jahren, vergangenen Jahrzehnten immer wieder hatten. Deutsche Güteware, sage ich mal, Gütesiegel. Flo Wirtz wäre so ein Spieler. Pep Guardiola, Manchester City, die suchen einen Nachfolger für Kevin De Bruyne. Das ist auch eine interessante Aufgabe, die da Florian Wirtz sicherlich auch reizen würde. Also es gibt die Option. Ich sehe die Bayern aber keineswegs chancenlos. Im Gegenteil, ich glaube sogar aktuell, mein Gefühl sagt mir, dass die Bayern auch gute Chancen haben, Wirtz zu bekommen.
Was machen die Bayern mit Paul Wanner? Den haben sie jetzt erstmal in Heidenheim geparkt. Der wird am Wochenende dann auf seinen alten Club treffen, hat einen super Saisonstart hingelegt. Jetzt mittlerweile stagniert das ein bisschen, was bei einem 18-Jährigen auch nicht völlig verwunderlich ist. Aber es stagniert ja sowieso auch in Heidenheim momentan. Die sind ja auch ein bisschen in die Krise gerutscht. Aber wie ist die Situation von ihm, auch mit Blick auf die Bayern?
Die Bayern schauen bei ihm ganz genau hin. Gerade auch Richard Kitzbichler, der Leihspielerbetreuer, war am vergangenen Spieltag, also ja, doch vergangener Spieltag gegen Frankfurt im Stadion, hat ihn sich angeschaut, ist da im engen Kontakt gemeinsam auch mit Christoph Freund. Sie finden den Spieler sehr spannend, sehr gut nach wie vor. Du hast es angesprochen, es geht da auch um das Thema Konstanz, Verlässlichkeit, aber der Junge ist 18, ist noch ein Talent, muss auch körperlich einfach noch die nächsten Schritte machen. Ich habe ihn vor 2 Wochen auch in Heidenheim zum Interview getroffen und da hat er selbst gesagt, er weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Er will jetzt einfach performen, er will schauen, dass er diese Konstanz reinbekommt und er sieht sich noch nicht auf diesem Level und vielleicht ist dann nochmal eine Leihe vonnöten, kann auch sein, dass es nochmal zu einem Club geht vom Format, keine Ahnung, Borussia Mönchengladbach, nochmal eine Stufe weiter nach oben. Aber Frank Schmidt tut ihm extrem gut. Bringt ihm auch gegen den Ball sehr viel bei und ja, Heidenheim, du hast es angesprochen, es ist aktuell eine schwierige Phase und sie haben es, was heißt nicht unterschätzt, aber ich glaube nicht, dass sie es unterschätzt haben, aber sie haben einfach diese Qualität, die ein Tim Kleindienst vorne hatte, die haben sie jetzt nicht mehr. Sie haben auch mit Jan-Niklas Beste jemanden verloren, der extrem wertvoll auch gegen den Ball war und da ist schon Qualität eingebüßt worden und Paul Wanner mit seinen 18 Jahren kann jetzt auch nicht den Karren da komplett aus dem Dreck ziehen. Spielt das erste Jahr richtig Bundesliga und wie gesagt, hat jetzt auch bei der U21 ein paar Verletzungsprobleme, kam da angeschlagen zurück, deswegen ist er aktuell nicht auf 100%, aber nochmal das Talent von ihm, das ist schon überragend und ich kann mir auch gut vorstellen, als rechten Flügelspieler in Zukunft, als möglicherweise Backup von einem Olise, von einem Sané, weil er auch sehr viel Speed hat, das wissen viele nicht, also er hat wirklich einen Topspeed von über 35 km/h und ist ein sehr schneller Spieler. Und deswegen traue ich ihm schon zu, auch nicht unbedingt in diesem Zentrum zu agieren in Zukunft bei den Bayern, weil das sehr gut besetzt ist, sondern eher auf einer Flügelposition. Ansonsten kann der Junge aus meiner Sicht, wenn er so sich weiterentwickelt, wenn er klar im Kopf bleibt, kann das ein Spieler werden vom Format, ja, eines Clubs wie beispielsweise Manchester United, FC Liverpool. Traue ich ihm absolut zu, weil er unglaubliches Talent hat, das sagen sie auch am Bayern Campus. Also mit dem Ball wirklich ein ganz starker Spieler. Vergleichbar vielleicht auch von seiner Art, wie er spielt, wie er sich bewegt mit einem Kai Havertz. Also sehr spannender Spieler, der in den nächsten Jahren seine Schritte machen wird.
Ist da was dran, dass Leverkusen auch schon mal so die Finger in dessen Richtung ausgestreckt hat? Wäre ja vielleicht jemand, den die Bayern verrechnen könnten mit Wirtz.
Ja, Leverkusen ist auf jeden Fall an Paul Wanner interessiert. Es gibt auch RB Leipzig noch, die ihn spannend finden. Deswegen, also ich glaube schon, dass da die Möglichkeit auch da war, jemanden zu verrechnen. Aber was jetzt der Seite auch von Paul Wanner gefeedbackt wurde, war, dass sie schon mit ihm in Zukunft planen, wenn er so weitermacht, wenn er sich so weiterentwickelt. Ist ein Junge aus dem Allgäu, hat seit seinem 12. Lebensjahr bei den Bayern wurde er ausgebildet. Ich glaube, die Bayern würden gut daran tun, auch wie in Alex Pavlovic junge Spieler weiter einzubinden aus dem eigenen Haus.
Eben, und die dann eben so aufzubauen und vielleicht dann auch zu weiteren Stars zu machen, wie Jamal Musiala. Du hattest den Deal vorhin schon mal angesprochen und auch die Summe, die da letztlich im Raum steht, im Gesamtpaket. Hängt von dieser Summe im Prinzip nicht auch ab, was sonst noch so bei den ganzen Gehaltsverhandlungen, die ja aktuell anstehen, Kimmich, Davis, da überhaupt möglich ist für die Bayern? Können die bei allen wieder all in gehen? Weil eigentlich wollten sie ja ein bisschen weniger an Gehalt bezahlen, aber drosseln ist schwierig, gerade wenn man wie Kimmich den so schon als Future, Captain Future schon aufbaut.
Du sagst es, also Trossel bei dem Joshua Kimmich, der aktuell jedes Spiel bestreitet, der für Vincent Kompany total wichtig ist im Mittelfeld. Es ist schwierig. Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, soll der Kapitän des FC Bayern werden, der wird nicht auf Geld verzichten. Da bin ich mir zu 100% sicher. Kann eigentlich theoretisch aufgrund seines gestiegenen Standings auch noch ein bisschen mehr verlangen. Also er ist in einer hervorragenden Verhandlungsposition. Muss ja auch mal zurückdenken, was da kommuniziert wurde vor einem halben Jahr, bevor Kompany da war. Da hieß es ja, der Junge soll sich doch auch mal zum Verein bekennen, soll sich doch mal committen. Dann wurde er nicht geschützt öffentlich, dann spielt er eine hervorragende Europameisterschaft. Dann kommt Kompany und sagt, der Junge ist total wichtig für mich. Ich sehe ihn im Mittelfeld als meinen Zentrumsspieler. Ich möchte, dass er behalten wird. So, und dann wurde die Kommunikation nach außen hin auch verändert, von einem Max Eberl, von einem Christoph Freund. Dann wurde Kimmich auf einmal geschützt. Natürlich hat er mitbekommen, was da in den vergangenen Jahren los war, diese ganze Corona-Geschichte, weil es ja aus dem Verein durchgesickert war, dass er nicht geimpft ist. Bewusst angeblich, was man so hört, dass er bewusst nach außen dann getragen wurde, der Kimmich hat sich nicht impfen lassen. Da hat er sich schon vom Verein nicht geschätzt gefühlt und teilweise auch gedemütigt ist zu viel, aber es war schon für ihn ein Vertrauensbruch. Und das musst du erstmal wieder herstellen. Da kenne ich Joshua Kimmich jetzt auch schon ein paar Jahre. Ich sage, dem geht es auch wirklich um dieses Menschliche, nicht nur ums Geld. So, und das ist schon entscheidend, aber die Parteien haben sich angenähert. Jetzt hat er selbst auch gesagt, vor Weihnachten wird er keine Entscheidung treffen. Er will jetzt erstmal drüber nachdenken. Ich sehe ihn schon in München verlängern, weil er dort jetzt auch das Vertrauen hat. Aber klar, in den vergangenen Jahren war es oft so, auch für Kimmich, alle 2 Jahre wurde der Trainer gewechselt. Sollte jetzt dann wieder ein Trainer kommen, angenommen ist mit Kompany, funktioniert überhaupt nicht. Aktuell sieht es nicht danach aus. Aber spinnen wir das mal weiter. Ein, zwei Jahre, Kompany ist nicht mehr da, kommt wieder ein Trainer, der wieder den Kimmich auf die Rechtsverteidigerposition setzt. Der sagt, das ist für mich kein wichtiger Spieler. Dann musst du für dich auch nochmal entscheiden, macht es nochmal Bock oder macht es nochmal Sinn, mit 29, 30, 31 Jahren diesen Schritt ins Ausland zu machen, den ein Toni Kroos gemacht hat, den dann David Alaba gemacht hat. Und ich glaube jetzt nicht, dass die Jungs diesen Schritt bereuen, wenn du jetzt mal so schaust auf die Karrieren von
Gerade
den
groß
beiden
nicht.
und gerade auch das Ansehen im Ausland. Ne? Alaba auch nochmal die Champions League in Madrid gewonnen, anderes Leben. Das ist schon ein Gedankenspiel, das sich Joshua Kimmich sicher auch machen wird, aber er ist hier in München auch gut verwurzelt, fühlt sich wohl, Family fühlt sich wohl. Deswegen für ihn sicher eine schwierige Entscheidung, aber aktuell würde ich sagen, das Pendel schlägt eher zu einem Verbleib, zu einer Verlängerung bei Bayern aus. Aber du hast gesagt, um auf diese Gehaltsthemen zu kommen, Musiala musst du jetzt zu einem Top-Verdiener machen. Das ist einfach so. Das Top-Spieler verdienen auch Top-Gehälter und wo du vielleicht drosseln kannst, ist Sané. Das planen die Bayern auch und Sané wäre auch bereit, auf Gehalt zu verzichten. Er fühlt sich auch in München wohl. Also da bin ich gespannt, was die Bayern am Ende entscheiden, ob sie sagen, okay, wir lassen jetzt auch einen Sané ziehen, holen dann vielleicht einen Wanner zurück, planen ihn als Backup ein für Olise. Das sind alles so Gedankenspiele, die jetzt in den nächsten Wochen, Monaten dann auch an Fahrt aufnehmen werden.
Ganz wichtige Personalie, beziehungsweise eine, die ja auch immer schon wieder diskutiert wird, seit über einem Jahr, Alphonso Davies, der Linksverteidiger. Was ist mit dem denn und Real Madrid jetzt? Die Liebe oder die Hoffnung der Madrilen, dass er kommt, scheint ja dann doch irgendwie erkaltet zu sein oder das Interesse scheint erkaltet zu sein. Aber der ruft ja auch immer noch Fantasiesummen auf. 16 Millionen Jahresgehalt plus 15 Millionen Handgeld, habe ich gelesen. Ist das realistisch und ist es auch realistisch oder auch gut von den Bayern, dass sie, nachdem sie schon gesagt haben, naja gut, dann kann der eigentlich auch gehen, jetzt doch noch mal wieder ja offensichtlich auf ihn zugehen.
Aktuell laufen Gespräche und was wir hören ist, dass es gute Gespräche sind und dass eine Entscheidung möglicherweise noch in diesem Jahr dann auch fällt, vor Weihnachten, vor der Winterpause, und er sich dann eben ja entscheidet, ob er dann bleibt, ob er verlängert eben oder ob er geht. So, und er kann theoretisch ab dem 1. Januar bei jedem Verein, wie auch Kimmich, wie auch Sané, Müller, Neuer, klammere ich jetzt mal aus, könnten bei jedem Club eben unterschreiben. Und Davis, muss man auch dazu sagen, hatte keine gute Phase unter Tuchel, gerade in der letzten Saison sehr viele Fehler gemacht, was jetzt nicht an Tuchel liegt, um Gottes Willen, aber er hatte einfach keine gute Phase und da hat dann auch Real Madrid erkannt, okay, ist das jetzt ein Upgrade zu Ferland Mendy oder zu Fran García? Real Madrid hat auch noch einen Miguel Gutierrez geparkt in Girona, der es gut macht, der möglicherweise als Linksverteidiger dort zurückkommen könnte. Wir reden bei Real Madrid mittlerweile auch von einem Spanier-Problem. Sie haben wenige spanische Spieler im Kader und da wäre Gutierrez zum Beispiel jemand, den sie holen könnten, der es wirklich gut macht. Und deswegen ist Davis da auch so ein bisschen, sie sind noch an ihm interessiert, aber es ist jetzt nicht so konkret, wie es auch mal war. Ich glaube, auch mal eine Zeit, da hat Real Madrid, Alfonso Davies oder dem Management von Davies mitgeteilt, hey, verlängere deinen Vertrag nicht. Wir machen das ja immer so mit auslaufenden Verträgen. David Alaba, Toni Rüdiger und so weiter, die Verträge nicht verlängert haben, Kylian Mbappé und dann ablösefrei kommen mit einem fetten Handgeld ausgestattet. So, aber was ich auch gehört habe, ist, dass Davies sich jetzt unter Kompanie extrem wohl fühlt. So, und da jetzt sicherlich auch in den Zahlen, die du auch genannt hast, sicherlich Kompromissbereitschaft auch da wäre von Seiten des Spielers, aber auch von Seiten des Vereins zu sagen, hey, wir machen einen leistungsbezogenen Vertrag. Wenn du die Leistung kriegst, kriegst du ein bisschen mehr Prämien. Die Bayern zahlen ja vor allem nach Spielen die Prämien aus, also nach Einsatzprämien. Aber vielleicht kann man da noch andere Boni einbauen. Zum Beispiel, wenn er 5 Assists gibt oder so. Oder fünfmal ohne Gegentor bleibt in einer Hinrunde. Also wenn er auf dem Platz steht. 5-mal ist vielleicht ein bisschen wenig bei den Bayern mit Gegentoren. Also, du weißt, was ich meine. Also, dass man da noch ein bisschen leistungsbezogenere Boni reinbringt, damit er irgendwann auf diesen Betrag kommt, weil die Bayern wollen leistungsbezogener dann auch bezahlen, weil es war schon so, dass in den vergangenen Jahren einige Spieler Verträge erhalten haben, die nicht zu den Leistungen gepasst haben, muss man ja klar sagen. Also ein Serge Gnabry, auch ein Leon Goretzka, obwohl ich ihn schätze, ist dann am Ende etwas überbezahlt. So, und das wollen die Bayern tunlichst in Zukunft vermeiden. Bei Musiala sage ich aber, dem musst du das Geld geben. So, und da liegt der Ball auch auf dem Elfmeterpunkt. Ich weiß nicht, was Max Eberl jetzt ein guter Elfmeterschütze ist, aber der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt. So, wenn er, den sollte er nicht verschießen. Also ich sag mal, um das so zu formulieren, wenn er jetzt irgendein lächerliches Angebot machen würde, Musiala, dann ist natürlich die Gefahr da, dass der Elfmeter verschossen wird, ne? Aber auch das ist, haben wir auch gehört, dass die Bayern schon bereit sind, Musiala auch zum Topverdiener zu machen, weil sie ihn als Gesicht sehen, Publikumsliebling, Leistungsträger, Unterschiedsspieler. Und der Junge fühlt sich auch in München wohl. Deswegen, ich gehe davon aus, dass er den Vertrag verlängert, spätestens im ersten Quartal 25. Und bei Kimmich würde ich schon noch ein Fragezeichen dahinter machen, weil er auch einfach von der menschlichen Seite dieses Gefühl haben muss, hey, ich fühle mich hier zu 100% in den nächsten Jahren aufgehoben. Und es ist auch eine andere Lebensphase mit jetzt fast 30 Jahren nochmal diesen Schritt ins Ausland zu machen, neues Abenteuer zu machen, hat ja auch Eberl gesagt. Entweder ein neues Abenteuer oder absolute Legende werden bei den Bayern. Das ist so ein bisschen diese Überlegung. Und bei Davies nochmal, also da soll vor Weihnachten im Idealfall noch eine Entscheidung fallen.
Und was ist bei den beiden noch Legenden, bei den lebenden Legenden Neuer und Müller? Ja, sollten die tatsächlich dann auch noch mal verlängern? Ist der Fall bei beiden gleich gelagert oder hat sich da jetzt auch durch die Patzer von Manuel Neuer jetzt auch noch was verschoben, dass man sagt, okay, vielleicht doch jetzt lieber die Zukunft bauen und sich nicht noch mal ein Jahr, ja, im Grunde im Podcast hier hat es mal jemand gesagt, ausliefern.
Ja, also Manuel Neuer würde sich vielleicht selbst einen Gefallen tun, auf lange Sicht dann zu sagen, hey, ich will hier als jemand in Erinnerung bleiben, der meistens dann oder fast immer die guten Paraden gezeigt hat. Und es war jetzt dieser eine Patzer, ja, trotzdem muss man auch dazu sagen, gegen Aston Villa gab es einen Patzer und gegen Paris war es kurz davor, da sah es dann gut aus, weil es ist ein schmaler Grat als Torwart, wenn du rechtzeitig kommst und lässt dann den Stürmer, der dich anläuft, lässt du stehen, dann sieht's gut aus, dann applaudiert jeder. Wenn dann sowas passiert wie gegen Leverkusen im K.O.-Spiel, das tut dann weh. Trotzdem, die Entscheidung liegt in erster Linie bei ihm, wie er sich fühlt. Ich kann mir schon vorstellen, dass er noch ein Jahr dranhängt, dann bis 26 bleibt. Das halte ich für realistisch. Und Thomas Müller gehe ich eher davon aus, dass nach der Saison Schluss ist, weil man jetzt ja auch schon sieht, dass er kaum noch zum Einsatz kommt. Meistens dann eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Jetzt gegen Dortmund kam er eher rein, konnte aber auch nicht so richtig sein Spiel zur Geltung bringen. Und gegen Leverkusen hat er gar nicht gespielt, obwohl Harry Kane nicht da war. Und ja, das ist für ihn natürlich auch jetzt nicht so einfach, weil ich merke schon auch, Thomas Müller ist. Der brennt einfach für diesen Verein. Der brennt für diesen Verein. Der hat jetzt keine Minute gegen Leverkusen gespielt. Trotzdem, er war einer der wenigen Spieler, die zu uns Journalisten gekommen ist nach dem Spiel und das Spiel einfach mal analysiert, eingeordnet hat. Da sehe ich ihn schon auch in Zukunft in der Rolle eines, ja, sportlichen Leiters, Sportdirektors. Kannst ihn auch zum Präsidenten machen. Also der Mann, wollte schon sagen, der Junge ist ja jetzt ja auch kein ganz, ganz junger Hüpfer mehr. Der Mann muss im Verein bleiben, muss eingebunden werden. Das muss das große Ziel sein, auch von Uli Hoeneß, von Karl-Heinz Rummenigge, von allen, die da eben noch thronen über diesem Club, dass Thomas Müller eingebunden wird. Ne? Wenn er dann irgendwann sagt, okay, ich will mich jetzt nochmal vielleicht verändern, nochmal was anderes machen, vielleicht in die MLS gehen, wie es Franz Beckenbauer auch mal gemacht hat, dann irgendwann in die USA rüber oder ich kümmere mich jetzt um Pferde, weil ich eine Leidenschaft für Pferde habe oder mach mal irgendwas ganz anderes. Das muss er am Ende entscheiden, aber ich glaube schon, dass für Müller 2025 im Sommer Schluss sein wird.
Dann sind wir mal gespannt. Werden da die Entwicklungen natürlich abwarten. Was tippst du fürs Wochenende gegen Heidenheim?
Klarer Sieg, 3 bis 4 Tore der Bayern. Heidenheim traue ich ein Tor zu, vielleicht der Paul Wanner. Aber die Heidenheimer müssen die Punkte woanders holen. Das ist ganz klar. Und ich war jetzt auch, wie gesagt, vor 2 Wochen dort und extrem sympathischer Verein. Also extrem familiär, extrem freundlich die Leute. Frank Schmidt, absolute Legende, wird von allen dort gelobt und ist so menschlich, ist so auf dem Boden geblieben, obwohl jeder ihn geil findet dort. Das ist schon ein Verein, der mir sehr sympathisch ist. Klar, sie haben auch viele Sponsoren. Sie sind jetzt auch nicht auf wundersame Art und Weise da diesen Schritt nach oben gegangen. Aber
Das geht wahrscheinlich auch nicht.
das geht auch gar nicht anders.
Nee.
Und trotzdem ist es ein sehr familiär geführter Verein. Und ja, ich wünsche da ihnen, dass sie sich noch retten in diesem Jahr. Aber es ist ja auch noch genug Zeit. Und da sehe ich andere Clubs, vor allem natürlich Kiel, St. Pauli, Bochum, die sehe ich langfristig dann schon eher in der Abstiegszone.
Gucken wir mal, was am Wochenende passiert. Danke, Kerry.
Gerne.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.